Sind ja im Philipperbrief, immer noch im ersten Kapitel, Vers 27. Und da ist so eine verdichtete Darstellung von geistlichen Wahrheiten, dass wir ihn aufteilen müssen. Aber ich lese nochmal den ganzen Vers. Wir haben ja den ersten Teil schon betrachtet. Paulus sagt hier: Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wir haben das letzte Mal gesehen, was der Wandel für eine Rolle spielt. Jetzt haben wir hier eine zentrale Aussage. Er sagt, er will praktisch, egal ob er da ist oder weg ist, er möchte etwas gewährleistet haben bei den Gläubigen, dass sie feststehen in einem Geist. Es ist die Frage, und ist der Gläubige so, dass er letztendlich wackelig ist, dass er hin und her geworfen ist, dass er unbeständig ist, wenn er nicht in einem Geist sich innerlich aufstellt? Ich sag's mal in der Gassensprache: Wackelt die Seele, die wackelt. Wir müssen etwas sehen, wenn man die Bibel nicht mit der Bibel selber auslegt und die biblischen Wahrheiten als logische, von Gott dargestellte, alleinige Wahrheit und Folge nimmt, dann hat man jede Möglichkeit. Und diese Varianten, die dann in der Kirchengeschichte zur großen Katastrophe geführt haben, die in vielen Leben zu Katastrophe geführt haben, dass man zerbrochen ist oder in die Sünde gefallen ist oder sein Leben zerstört hat, hat in der Regel immer mit der Seele zu tun. Die Bibel sagt hier nicht umsonst, ihr müsst feststehen in einem Geist. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt, ohne jetzt tiefer drauf einzugehen. Im Jakobus 3, Abvers 13 wird etwas erklärt. Da sagt die Bibel, es gibt ein Problem für den Menschen, der ja laut 1. Thessalonicher 5, 23 nach Geist, Seele und Leib von Gott geschaffen wurde, aus Geist, Seele und Leib besteht. Er sagt hier, praktisch, es gibt ein Prinzip, das heißt irdisch, seelisch, dämonisch. Das heißt, über das irdische Denken, über die ungeschützte Seele, die nicht durch einen Wandel im Geist kontrolliert wird, ist es möglich, dass Finsternismächte einbrechen. Ich rede hier nicht von Besessenheit oder von solchen Dingen, sondern ich meine jetzt bei dem wiedergeborenen Gläubigen, dass er manipuliert wird. Und dann passiert das, was im 2. Timotheus 2, Vers 26 steht, dass man in einen Fallstrick des Teufels hineinkommt und praktisch gebunden wird, ohne es zu merken. Das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, ihr müsst noch mal gucken, wenn die Bibel die alleinige Wahrheit ist, warum haben wir so viele Richtungen? Warum haben wir so viele Denominationen? Das kommt daher, dass jeder Mensch das Produkt seiner Vergangenheit ist. Jeder Mensch hat einen Charakter. Jeder Mensch hat Erbanlagen. Der eine ist perfektionistisch, der andere ist eher locker, der andere ist eher sensibel, der dritte ist ein grober Klotz, wo völlig unempfindlich ist. Und dann hat er Erfahrungen in seinem Leben. Dann hat er Erfahrungen in der Gemeinde. In der Regel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wo du wieder geboren wirst, da bekommst du ja die Muttermilch, die erste geistliche Lehre. Das prägt in der Regel einen Menschen. Wenn jetzt diese Lehre biblisch ist und sich von den biblischen Grundsätzen entwickelt, dann ist es wunderbar. Aber es passiert leider sehr oft, dass dann die biblische, klare, ausgerichtete Lehre von Tradition ersetzt wird. Und die Tradition ist oft geschaffen worden von Leuten, die hatten eine bestimmte seelische Vorstellung. Ich möchte mal ein Beispiel sagen, ein Streitpunkt, wo sich die Gläubiger die Schädel einschlagen, obwohl es gar keinen Grund dazu gibt. Die Bibel ist hier so eindeutig, wie 1 und 1, 2 ist. Die Frage, ob ein Gläubiger verloren gehen kann, wenn er mal wieder geboren wurde. Diese ganze Lehre der Unverlierbarkeit des Heils, dass ein Gläubiger, wenn er wieder geboren ist, tun kann, was er will, dass ihm nichts mehr passiert, ist eigentlich geboren worden, unter anderem in der Neuzeit, hier aus einer ganz einfachen Tatsache, dass zwei führende Leute, einer der freien Gemeinde und einer der Brüderbewegung, einer davon hat die Heilsgewissheit verloren. Und er hat nur die Heilsgewissheit wieder zurückbekommen, als er sich auf diese Lehre fixiert hat. Und so wurde eine Lehre geboren und in die Denomination hineingetragen, wurde zementiert, die scheinbar unauslöschbar ist in vielen Kreisen. Aber das Ganze hat eigentlich einen seelischen Hintergrund. Genau das Gleiche ist, du findest Kreise, die sind schrecklich locker und du findest Kreise, die sind schrecklich gesetzlich. Wenn du aber bohrst, wo kommt das her, dann findest du biblisch keine saubere Handhabe, sondern du hast im Hintergrund immer eine seelische Prägung dieser Leute aus der Vergangenheit. Und diese seelische Prägung, die hat sie dazu bewogen, manche Bibelstellen einseitig von einer Seite zu sehen. Der klassische Mann, der das gemacht hat, für mich eine der größten Katastrophen der gesamten Kirchengeschichte, war Calvin. Und Calvin ist wiederum nur ein Schüler, Anführungszeichen, von Augustinus. Und wenn du das einmal nachvollziehst, dann musst du sagen, die haben Katastrophe ausgelöst. Man sagt ja immer, die schreckliche Verfolgung der Hugenotten. Na, Entschuldigung. Ich sage es mal vorsichtig. Sicher hat es Hugenotten gegeben, die sind verfolgt worden um ihres Glaubens willen. Aber es gab genügend Hugenotten, die sind verfolgt worden als Gericht, weil sie entgegen der Weisung Jesu zum Schwert gegriffen haben. Und Coligny hat es auch nicht von sich aus angezettelt, der Führer der Hugenotte, sondern es war seine Frau, die ihn angeheizt hat. Warum hat sie ihn angeheizt? Seelische Prägung. Wisst ihr, so könnt ihr alles analysieren, was es im Reich Gottes gibt. Das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, ich erwarte von euch nicht nur, dass ihr würdig wandelt, sondern dass ihr feststeht in einem Geist. Das heißt, Paulus sagt nicht umsonst in Galater 5, 16, wandelt im Geist. Dann werdet ihr die Lüste des Fleisches oder die Wirkungen, das Ganze, was das Fleisch hervorbringt, ich sage es in meinen Worten, werdet ihr verhindern. Das heißt, wenn ich im Geiste wandle, kontrolliere ich meine Seele. Wandle ich nicht im Geist, kontrolliere ich meine Seele nicht. Und damit hat sie ein gewisses Eigenleben. Und jetzt kommt halt das Schreckliche. Sie kann, und das passiert relativ oft, ein frommes Eigenleben haben. Und bei einer bestimmten Form der Frömmigkeit muss man immer aufpassen, ist das wirklich biblische Hingabe? Ist das wirklich Entschiedenheit? Oder ist es bloß seelische Prägung, die sich auf dem seelischen Bereich auslebt? Gibt es alles. Wieso? Von daher ist die Bibelstelle, die Paulus uns hier gibt, relativ radikal. Er sagt, ich erwarte, dass ihr im Geist feststeht. Wenn nämlich jemand im Geist nicht feststeht, dann wackelt er, dann wird er hin und her geworfen. Ich habe es ja schon erklärt, der Fall, wo dieser Bruder, der mir wohl bekannt ist, immer wenn er mit mir zusammen war, hat er das vertreten, was ich gesagt habe. Dann ist er mit einem anderen Bruder zusammen gewesen, war ein Theologieprofessor, dann hat er immer das vertreten, was er gelehrt hat. Dann ist der Bruder wieder abgereist nach Übersee, dann war er wieder in meinem Umfeld und hat er wieder gelehrt, was ich gesagt habe. Also zu Deutsch, er war wie ein Fähnlein im Wind. Wenn noch ein Dritter gekommen wäre, hätte er noch das glaubt, was der sagt. Wenn ein Fünfter, ein Zehnter gekommen wäre, immer was ihm plausibel war. Das heißt, er war seelisch geprägt, er hat sich von seiner Seele letztendlich führen lassen und hat nie im Geist gewandelt. Und das möchte man gucken, was meint hier der Paulus. Er bringt diese Tatsache durch die ganze Heilige Schrift, vor allem durch seine Briefe hindurch, immer wieder zum, wie soll ich es nennen, zum Aufblitzen. 1. Korinther 16, 13. Er sagt, die Korinther, die ja eine Katastrophe waren, wenn er mal Korinth genau untersucht, war die Gemeinde, die wohl am wackeligsten war von allen. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und hier ist etwas, und das muss man einfach sehen, da ist eine Tatsache, dass seid stark heißt im Griechischen, seid kontrolliert. Das heißt, er geht davon aus, dass das ganze Elend, das die Korinther betroffen hat, kein Problem wäre, wenn sie wachsam wären, wenn sie wirklich feststehen würdet. Im Philipper sagt er, im Geist. Und jetzt erklärt er, wie man im Geist feststeht. Jetzt kommt dieses Mosaik, das der Paulus aufrichtet, kommt jetzt langsam zum Tragen. Wenn man alle Bibelstellen liest, da muss man immer alle Bibelstellen in der Regel lesen, die ihr Thema betreffen. Und er sagt hier, es geschieht im Glauben. Das heißt zu Deutsch, ich kann nur im Glauben im Geist wandeln und kann nur so meine Seele ausschalten. Und dann werde ich auch mannhaft und stark, sprich kontrolliert sein. Im 2. Korintherbrief, schon interessant, was er an die Korinther schreibt, diese schwierige Gemeinde, Das sagt er in 2. Korinther 1, 24. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Wieder der gleiche Gedanke. Man kann nur fest sein im Geist und das wiederum geschieht nur durch Glaube. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Einmal wiedergeboren, vielleicht 20 Jahre gläubig, 30 Jahre, 40 Jahre gläubig, sagt überhaupt nichts, aus einem ganz einfachen Grund. Weil die Bibel nämlich sagt, die Festigkeit der Seele geschieht nur und die Festigkeit, die Gott verordnet hat, dass sie im Geist geschieht und damit auch die Seele kontrolliert, geschieht nur durch Glauben. Wenn jetzt jemand langjährig gläubig ist und gibt diese Haltung, im Geiste zu wandeln, das durch Glaube geschieht, auf, dann fällt er automatisch wieder in das zurück. Ich könnte euch kirchengeschichtlich Dinge zeigen, zum Beispiel ein Fall möchte ich anführen, das war Röckle von der Philadelphia-Gemeinschaft. Der war ein Mann, bis er 65 war, bis in Ruhestand ging, war ein vollkommen kontrollierter Mann und dann ist er plötzlich im Alter ist er in die Schwärmerei gefallen. Das sagt überhaupt nichts, wie lange ich gläubig bin. Ich kann jahrelang dem Herrn dienen und entschieden sein und ein klarer Weg gehen. Und dann kommt plötzlich etwas, wo die Seele nicht mehr kontrolliert wird, nutzt der Teufel aus, schießt seine feurige Pfeile rein. Feurige Pfeile sind eine Katastrophe, die schießt er rein. Und dann plötzlich kippt derjenige plötzlich um. Du kannst es nicht erklären. Sag, wieso? Der ist doch so lang gläubig. Der ist doch so ein entschiedener Mensch gewesen. Entschuldigung, sag gar nichts. Warum sagt die Bibel zum Beispiel, das ist ein ganz zentraler Punkt, ihr Ende schaut an. Paulus betont es und die ganze Bibel sagt, es wird alles geschehen, wenn ihr fest bleibt bis zum Schluss. Jetzt drehen wir es mal rum. Wisst ihr, das hört sich alles so schön an als Zuhörer. Wenn ich jetzt geistlich beginne, diese Haltung im Geist zu wandeln und im Glaube zu handeln, verlasse und meine Seele öffne, und meinen eigenen menschlichen Trieben nachgebe, auch meinen religiösen, geistlichen Trieben, dann werde ich innerhalb kurzer Zeit gefährlich für die Zuhörer. Ist euch das klar? Dann wäre ich gefährlich. So sind die Sekten entstanden, so sind die Sonderdenominationen entstanden, so sind die ganzen Irrlehren entstanden. Sondern es muss klar sein, und da gehört der Verkündiger dazu, der eine Berufung von Gott hat. Wenn er keine Berufung hat, soll er sowieso still sein. Aber wenn er Berufung hat, und da gehört der Zuhörer dazu, der immer wieder wacht. Und wenn er merkt, das ist nicht mehr im Geist hier oder es wird nicht im Geist gewandelt, dass er dann sich auch meldet. Wisst ihr, hier hast du etwas. Er sagt, er kann eine Gehilfe sein, auch dass hier die Freude des Glaubens und des Evangeliums da ist, wenn jemand feststeht. Das behaupte ich so mal ganz ungeschützt. Echte biblische Freude entsteht nur, wenn jemand im Glauben fest im Geist wandelt und klarer weggeht. Ansonsten hast du nur so ein seelisches, wie soll ich sagen, Aufblühen, das vielleicht einmal schöne Erlebnisse hat, das einmal befriedigt, das einmal einen gewissen Erfolg hat, aber im Endeffekt taugt es nichts. Weil Philipper 4,1, da geht Paulus nochmals drauf ein und sagt, darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Er sagt, es geschieht, wenn ich im Geiste fest werde. Es geschieht durch Glauben und es geschieht im Herrn. Also immer das Gleiche. Das heißt, ich habe das nicht irgendwie aus neutralen Räumen, sondern es geschieht in Christus. Das heißt, ich übersetze es einmal in Alltag, Hebräer 10, 10 und 14, wo die Bibel sagt, wir haben ein vollkommenes Opfer, in dem alles enthalten ist. Sobald ich im kindlichen Glaube das vollkommene Opfer nehme, diese Tatsache und im Geiste wandle, das nämlich im Geist annehme, dann passiert was ganz Einfaches, dann werde ich sofort kontrolliert und stabil. Und solange ich da drin bleibe, bin ich dann unter der Segenslinie Gottes, wenn ich das verlasse, dann kommt die andere Seite, da kommt irdisch, seelisch und irgendwann, oft, nicht sofort, aber nach einer Zeit, das Dämonische, Finsternismächte, die mich blöffen. Und wenn man jetzt sieht, man muss ja die Bibel so nehmen, wie sie geschrieben steht, sie ist eigentlich logisch. Wenn jetzt Paulus sagt, steht in dieser Weise fest im Herrn, ja, was meint er dann? Natürlich das, was er vorher geschrieben hat. Er sagt in dieser Weise, das, was er vorher schreibt. Wisst ihr, wenn jetzt zurückgeht, was er vorher schreibt, beginnt eigentlich ab 7. Philipper 3, ab Vers 7. Da erklärt er etwas. Er war ein Theologe. Er war ein jüdischer Theologe. Er war ein angesehener Mann. Pharisäerumfeld. Und er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Wisst ihr, da kommt jetzt ein plötzlicher Gedanke. Er ist bereit, sein ganzer intellektueller Fundus, alles was er hat, aus der Theologie, alles was er hat, menschlich anerzogen, aber was für den Menschen gilt, ist er bereit, als Schade zu achten. Er geht dann weiter in Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden, alles, Schregel ohne Ausnahme, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen ich alles eingebüßt habe und ich achte jetzt für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also er sagt praktisch, dieses menschliche, dieser menschliche Fundus, der sich ja seelisch äußert, das ist Dreck. Dr. John Sung. Man sagt immer, Watch Me Nee war der große Apostel der Chinesen. Vielleicht. Vielleicht war es auch Dr. Sung. Dr. John Sung war ein Zeitgenosse von Watch Me Nee und er war ein Mann, der war in den USA. Unter anderem medizinisch, wissenschaftlich dekoriert mit allen Titeln, die man sich vorstellen kann. Und er kommt mit dem Dampfer an der Küste Chinas an und es steht bereits ein Empfangskomitee da, das ihn erwartet, ihn mit allen Ehren in China aufnehmen will. Und der Dr. John Sung hat sich, unabhängig von seiner hohen Bildung und von seiner hohen Wissenschaftlichkeit, hat sich radikal bekehrt. Und er hat begriffen, was Paulus hier schreibt. Und er steht an der Reling, bevor das Schiff, ich denke es war Shanghai, bevor es einläuft, geht er einfach hin, nimmt seine ganze Doktortitel, seine Diplome, nimmt sie und wirft sie ins Wasser. Und dann geht er von Bord und dann wollen sie ihn ehren. Und dann sagt er, stopp, es kommt zu euch nicht John Sung, der Wissenschaftler, der Doktor, der allen möglichen Bereichen, sondern es kommt zu euch der einfache Gläubige und Evangelist John Sung. Und dann fängt er an, die Chinesen zu evangelisieren. Er hat das begriffen. Er hat es für schade geachtet, was vorher war, und sagt, das ist nicht das, was Gott gibt. Wisst ihr, du kannst einen Doktortitel und Professortitel der Theologie haben und bist vor Gott her völlig disqualifiziert. Du kannst gerade der einfachen deutschen Sprache mächtig sein, dass du die Bibel lesen kannst und Gott gibt dir eine Berufung, dann stehst du meilenweit über dem, der den Doktortitel hat. Das ist ja klar, was heißt. Gott sucht raus, wann er wen, wie, wo und an welchem Ort benutzt als Werkzeug. Er ist das Haupt der Gemeinde, nicht ich. Der Gläubige ist ein Nichts. Er ist nur ein Glied am Leib Jesu Christi, der vom Haupt benutzt wird. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, alles, was menschlich hochkarätig ist, ist Dreck. Einer meiner ersten Dienste auf einer großen Konferenz, ich denke, es war eine KFG-Konferenz, ich weiß nicht mehr genau. Oder IABC, irgendetwas. Auf jeden Fall, ich saß als junger Bursche, von Gott berufen zu verkündigen, auf diesem Podium mit den anderen namhaften Brüdern am Tisch. Und dann sitzt ein ehrwürdiger Bruder neben mir und fragt mich so ganz einfach, was hast du denn für eine theologische Ausbildung? Und ich habe dann ehrlich gesagt, keine. Ich habe gedacht, der kippt mir rückwärts vom Stuhl. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass Gott jemand beruft, der keine theologische Ausbildung hat. Weder Theologiestudium, noch Bibelschule, noch sonst was, der die Bibel studiert und vielleicht trotzdem mehr weiß wie die anderen. Also, vielleicht. Ihr versteht, Gott hat doch da kein Problem mit. Ihr kennt ja alle das Samuel Heppich. Das ist ein Mann gewesen, dem er heute, und auch Hudson Taylor, würde heute nicht mehr aufs Missionsfeld kommen. Vorbei. Er würde keines der Kriterien erfüllen. Geht nicht. Er erfüllt die alle nicht. Oder Heppich, er hat genau das Gleiche gemacht wie der Paulus. Er steht am Bach, Hebräisch Buch, wenn es nicht in den Kopf reinging, hat er es genommen, wirft es in den Bach und ruft, auf dass du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Da geht er zur Missionsleitung und sagt zu ihr, meine lieben Brüder, Gott hat mich berufen, den Heiden des Evangeliums zu predigen und nicht Hebräisch zu lernen. Entweder ihr sendet mich ohne das aus oder es geht gar nichts. Sie haben ihn ausgesandt und er wurde einer der radikalsten Heider-Missionare, die es jemals gab. Niemand hat die Heider so missioniert wie er. Und er kam zu der Besatzungsmacht der Engländer in Indien und sagte dann plötzlich, naja, ich bin gekommen, um hier die Dunkelhäutigen, die indischen Heiden, zu evangelisieren. Jetzt habe ich festgestellt, da hat es ja eine riesige Gruppe weißhäutiger Heiden, euch Engländer, hat er sie evangelisiert, und wie er sie evangelisiert hat. Da hast du gemerkt, er hat Vollmacht vor Gott. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt praktisch, ich achte das alles für nichts im Vergleich zu dem, was das vollkommene Opfer Jesu, das A, 1. Korinther 12, 18, mein Platz am Leib Christi vorgegeben hat. Zweitens, Römer 12, 3, das Maß meines Glaubens vorgegeben hat. 1. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Gnadengabe, die wirkt, wenn sie echt ist, vorgegeben hat. 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsgebiet, wo ich arbeiten soll, auch vorgegeben hat. Das heißt, das ist das, was Paulus will. Und das ist das, wo er dann schreibt in 4, in dieser Weise steht fest im Herrn. Also der ganze Dienst, Gott zu dienen, geht nach den Regeln Gottes, nach der Heiligen Schrift und nicht nach dem menschlichen Denken. Er sagt hier nämlich dann in 9, das Wichtigste ist, dass er in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wisst ihr, dass er ganz genau weiß, Gott nimmt mich nur an um des Blutes Jesu willen. So wie beim Passa, wenn er das Blut sieht, bei mir geht er vorbei. Dann ist völlige Errettung. Das nächste, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Also er geht jetzt von dieser alten Lehre, das mit die älteste Lehre ist nach der Erlösung durch Jesu Blut, Römer 6, 6 und 11, nämlich das Gekreuzigtsein mit Christus. Er sagt hier, ich will seinem Tod gleichförmig werden. Ich will mit Christus gekreuzigt sein. Wisst ihr, das Problem, das Gott in der Seele nicht mit der Wiedergeburt löst, das löst er erst bei der Auferstehung. Die Seele ist der Kampfplatz und dazu hat er ein Mittel gegeben, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Wenn ich mich jetzt für mit Christus gekreuzigt halte, Römer 6, 6 und 11, nämlich seinem Tod gleichförmig werde, durch Glauben, wiederum durch Glauben, im Geist, indem ich es annehme, dann passiert was ganz Einfaches. Dann wirkt es, weil ein Toter ist nicht eifersüchtig. Ein Toter ist nicht ehrsüchtig. Ein Toter ist nicht neidisch. Ein Toter ist nicht unmoralisch. Ein Toter ist nicht böse. Ein Toter ist nicht empfindlich, ist alles weg. Paulus sagt, das ist die wahre Kraft der Auferstehung. Das ist auch die Gemeinschaft seiner Leiden und damit werde ich seinem Tod gleichförmig. Warum sagt er die Gemeinschaft seiner Leiden? Das ist wieder Philipper 2. Der Jesus musste sich völlig verleugnen. Um das zu tun, muss man sich innerlich im Glauben verleugnen. Indem er gegen seine seelischen Triebe gegen seine seelische Vorstellung, gegen das geht und sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, aus, ich bin tot. Ein Toter kann nicht reagieren. Jetzt erklärt er etwas, nämlich, dass das ein Kampf ist. Er sagt, wir haben es ja schon oft studiert, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt dann, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wovon ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Jetzt kommt das Wechselspiel, Stellung und Haltung in Christo. Da hat er mir alles gegeben im vollkommenen Opfer. Es ist in mir. Epheser 1, 17 bis 19 erklärt das. Es ist wie ein Paket in mir. Aber jetzt muss ich es ergreifen, indem ich im Glauben durch den Geist das vollkommene Opfer für mich annehme. Dann passiert es. Es ist gigantisch. Er sagt, ich halte mich selber nicht dafür, 13, dass ich es schon ergriffen habe. Jetzt sagt er, aber eins tue ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Er sagt praktisch, es ist ein Dauerzustand, wo du dauernd das, was du auch wirklich im Fleisch getan hast, was du als Sünde getan hast, durchs Blut Jesu hinter dir lassen musst. Du musst es reinigen lassen, es muss weg. Und dann streckst du dich aus nach dem, was vor dir ist. Aber das geht nur echt. Versteht ihr? Das Problem ist, ich kann das nicht theoretisch machen und in meinem Herzen bin ich weiter seelisch. Ich habe immer noch die gleiche innere Haltung, immer noch die gleiche Einstellung. Ich bin immer noch der gleiche verdorbte Mensch, sondern dazu gehört, dass ich vollkommen mich in der Tod Jesu gebe und anerkenne, dass ich das Letzte bin. Und dass ich nur überhaupt das vor Gott bin, was ich in Christus bin. Und dass das, was menschlich hier da ist, praktisch in den Tod gehört. Und jetzt geht er hin und benutzt hier etwas. Er sagt, er jagt hier. Jagt. Jagen ist ein, ich sage es mal so, energisches Vorwärtsgehen, wo man zum Beispiel Pferde im vollsten Galopp vorwärts treibt oder selber bis zur Erschöpfung rennt. Das heißt zu Deutsch, Paulus geht hier davor aus, dass man das nicht lässig machen kann. Man kann nicht sagen, oh ja, ich bin jetzt fromm und ich bin doch so gut und alles so wunderbar, jetzt sind wir nur ein bisschen frömmer und haltet uns da dafür. Es geht nur, wenn man es von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem entschiedenem Wille tut. Und er sagt, das ist die Berufung Gottes, das ist der Kampfpreis, den Gott will. Und er sagt, alle, die gereift sind, da steht im griechischen Teleios, das heißt erwachsen. Also alle Erwachsene, die wirklich geistlich ernst zu nehmen sind, die sollen so gesinnt sein. Er sagt, wenn ihr über etwas anderes denkt, wird euch Gott auch das offenbaren. Er sagt also praktisch, die Erkenntnisfrage ist zweitrangig gegenüber dieser Frage. Er sagt, wir müssen nur die gleiche Richtschnur, haben wir ja gesehen, anwenden und dasselbe erstreben. Und jetzt sagt er, werdet meine Nachahmer, indem er nämlich zeigt, er ist das Vorbild, das Gott uns gegeben hat. Ich muss jetzt gucken, wie hat Paulus das gemacht? Wie hat er das gemacht? Und dann erklärt er, weil nämlich unser Bürgerrecht im Himmel ist. Wir erwarten der Herr Jesus und dann, wenn unser Leib umgewandelt wird, Vers 21, dann ist die Kraft vollständig da, dann ist die Herrlichkeit vollständig da und dann ist unser Problem mit der Seele vorbei. Aber vorher halt nicht. Das heißt, ich kriege das nicht los. Ich hatte das heute Morgen, wo ich aufgewacht bin und ich habe es heute Abend, bevor ich ins Bett gehe und schlafe. Wenn ich im Geiste wandle, wenn ich im Glaube handle, das vollkommene Opfer annehme, mich im Herr auf den Altar lege und alles, was er verwirft, auch verwerfe und das, was er sagt, was zentral ist, geistlich annehme, dann funktioniert's. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Wenn ich das so darstelle, dann heißt es nicht, dass ich zum Beispiel nicht in meinem Beruf der Mann stehen soll. Das heißt es nicht. Das heißt nicht, dass ich in meinem Beruf zum Beispiel eine gute Ausbildung machen soll, fleißig sein soll, versuchen soll, wirklich das Beste zu geben. Das hat mit dem nichts zu tun. Das geht hier um geistliche Dinge. Ich muss im Geistlichen die menschliche Hilfsmethode verwerfen und letztendlich das nehmen, was Gott mir sagt. Dann muss sein Mann trotzdem stehen. Das ist die zweite Seite der Medaille. Und dann in Epheser 6, 10, wo Paulus ja den Kampf mit den Finsternismächten darlegt, da erklärt er etwas, wie dieser geistliche Kampf geht. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also er sagt wieder das Gleiche. Stärke im Herrn. Und 2. Korinther 3, 17 sagt, der Herr ist der Geist. Im Heiligen Geist gehe ich in Christus in die Stellung hinein. Das ist genau der gleiche Vorgang. Und jetzt sagt er, und in der Macht seiner Stärke. Und bei Macht steht wieder das griechische Wort Kratos, nämlich das Wort Kontrolle. Er sagt klipp und klar, wenn du im Herrn bleibst und in ihm stark bist und im Geiste wandelst und das Geistliche annimmst, so wie er es gibt, dann wirst du kontrolliert sein. Dann kannst du auch die Waffenrüstung anziehen und kannst die ganze Kämpfe siegreich bestehen. Hebräer 10, 10 und 14. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Wisst ihr, das ist das Radikale. Das Opfer Jesu ist so wirksam, dass nichts mehr dazu getan werden muss. Der Jesus muss nichts mehr tun. Darum setzt er sich aber als Hohepriester, was eigentlich ein Hohepriester nicht darf. Aber er darf es, weil er alles getan hat. Dann sagt er in 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, dieses vollkommene Opfer hat in sich die totale Wirksamkeit. Und das ist seine Stärke, dieses Opfer. Das ist seine Wirksamkeit. Aber ich muss ihm glauben, durch den Heiligen Geist, das mir innerlich aneignen. Wenn ich das nicht mache, passiert gar nichts. Wisst ihr, es gibt Gläubige, die haben das alles hier im Hirn. Wisst ihr, was dann passiert? Praktisch nichts. Es muss im Glauben angenommen werden, dass es in meinem Leben Realität wird. Ich lese uns jetzt die Epheserstelle, die ich vorher schon zitiert habe. Epheser 1, 17. Da erklärt die Bibel was ganz einfaches, wie für Kinder. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Also es geht jetzt hier wieder aus, dass ich durch den Heiligen Geist eine gewisse Erleuchtung brauche. Das ist jetzt im Geist fest zu werden. Er sagt, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, also dieses vollkommene Opfer, und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, alles, was er uns erworben hat, in den Heiligen ist. Das ist in den Heiligen. Wisst ihr, die Pfingstler haben uns weiß gemacht, es ist außerhalb. Du brauchst eine Handauflegung und dann kommt es von außen. Irrtum, es ist schon drin. Manche haben uns weiß gemacht, du brauchst eine besondere Erziehung, eine besondere Bibelschule, eine besondere Erkenntnis im Sinne von, dass du Weisheit dieser Welt nimmst, um das alles zu verstehen. Die Bibel kennt das nicht, sondern sie sagt, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass du erkennst, was in dir drin ist. Zum Beispiel Epheser 2, Vers 10. Dort steht klipp und klar, dass Gott alle Werke, die ich als Gläubiger tun soll, schon vorher bereitet hat. Wandle ich im Geist, bringe ich automatisch alle diese Werke. Wandle ich nicht im Geist, passieren sie nicht. Das sind so einfache Regeln. Die gehen immer durch Glaube im Geist, aufgrund des Opfers Jesu, aufgrund der Person Jesu Christi, wenn ich vor seinem Angesicht stehe. Und dann sagt er, wenn ich das erkenne, was in mir ist, dann sagt er, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, da steht im Griechischen, hinein in uns ist. Das heißt, diese Kraftwirkung, da steht im Griechischen Dynamis, das ist immer die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist wieder unsere Stelle aus Philipper 1, 27. Im Geist. Das heißt, der Heilige Geist wirkt, wenn ich im Glauben mich im Herr Jesus öffne und das Opfer annehme. Jetzt erklärt er was ganz Einfaches. Wie kommt diese Kraftwirkung zustande in mir, die wir glauben? Da könnte man jetzt sagen, alle, die gläubig sind, steht da nicht. Sondern steht, die wir im Glauben das, was Gott sagt, so wie es der Paulus im Philipperbrief sagt, annehmen. Und jetzt erklärt er, das geschieht dann gemäß der Wirksamkeit. Da steht ein griechisches Wort, da kommt unser Fremdwort Energie her. Das heißt, da wird eine gewisse geistliche Energie dann ausgelöst, sobald ich es im Glauben annehme. Der Macht, da steht wieder Kontrolle, da bin ich kontrolliert, seiner Stärke. Und da kommt eine definitive, wirkliche, menschliche Stärke zustande. Und da bin ich kontrolliert. Ist dir, wenn zum Beispiel die Bibel sagt, pass auf, dass du nicht von einer Sünde übereilt wirst, dann heißt es immer, ich bin nicht kontrolliert. Ich wandle nicht im Geist. Hat immer mit dem zu tun. Wenn man das jetzt ganz einfach fasst und nicht groß drumherum diskutiert, dann sagt die Bibel eigentlich ganz einfach, du hast ein Problem, dass du einen Teil in dir hast, nämlich deinen seelischen Bereich, der wackelt, der unkontrolliert ist. Du musst also dauernd dafür sorgen, dass du im Geist wandelst, dann bist du kontrolliert. Das ist eigentlich alles. Paulus sagt, 2. Korinther 12, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, Vers 9 und Folgevers, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Es spielt keine Rolle, ob ich menschlich stark bin. Es spielt keine Rolle, ob ich geistlich stark bin. Es spielt alles gar keine Rolle. Die Bibel sagt, du musst nur wie ein kleines Kind dem glauben, was die Schrift sagt und das im Geist annehmen, was geschieht. Wissen, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der menschlichen Denkweise. Also ich war ja 43 Jahre auf der Bank und als ich im Kreditgeschäft tätig war und ich habe dann so ein nebenberufliches Studium gemacht und als ich dann mein Zeugnis brachte, dann sagte mein Chef einen entscheidenden Satz zu mir. Er wollte meine Note nicht wissen. Das war für mich, es war ein Affront. ich hatte die drittbeste Prüfung und wollte eigentlich schon, dass er sie zur Kenntnis nimmt. Er hat zu mir einen Satz gesagt, der war symptomatisch für diese Welt. Er sagte, Hauptsache der Jagdschein ist da. Also er hat gesagt, du brauchst nur den Jagdschein. Und so ist auch bei vielen Leuten. Sie glauben, jetzt zum Beispiel ist der als Ältester eingesetzt, jetzt hat er eine Bibelschule, jetzt hat er einen Doktortitel der Theologie, jetzt hat er den Jagdschein. Was würde Paulus zu dem allem sagen? Dreck. Entschuldigung, wieso so hart formuliert. Er sagt, weil das ist menschlich gedacht, geistlich. Wenn diese Dinge dazu wirken, dass du geistlich das tust, dann ist ja okay. Aber das an und für sich, getrennt von dem, was Gott uns geben will, ist wertlos. Und er sagt, du brauchst nicht stark sein, du kannst völlig schwach sein. Es passiert gar nichts. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt Epheser 4,14, wo sich dann ganz viel entscheidet, auch praktisch. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Und vorher sagt er, du musst doch voll Erkenntnis ein vollkommener Mann werden. Da haben wir vorher gelesen, ein vollkommener Mann in Christus geht hin und nimmt das vollkommene Opfer an. Wisst ihr, jemand, der hier geistlich vollkommen ist, ist nicht perfekt, sondern der geht einfach den vollkommenen, perfekten Weg des Glaubens und nimmt im Geist das an, was Gott ihm gegeben hat, in aller Schwachheit. Und dann sagt er, dann wirst du nicht mehr umhergeworfen von jedem Wind der Lehre. Wisst ihr, das ist mir passiert, da ist ein Gemeindeleiter, der 25 Jahre dem Herrn dient und dann kommt er plötzlich zu mir, wenn ein Zeuge Jehovas über den Weg läuft und fragt mich eine zentrale Aussage wegen der Gottheit. Da muss ich sagen, Entschuldigung. Eigentlich hätte der Mann mir das beibringen müssen. Da siehst du, er ist innerlich nicht gefestigt und solange er sich in seinem Umfeld bewegt, wo keine Krise ist, wo kein Angriff ist, wo nichts passiert, dann ist er stark. Sobald aber der Angriff kommt, wackelt er. Ist ein typisches Zeichen, dass jemand nicht fest ist im Geist. Und einmal sagt das Alte Testament, du bist genauso stark, wie du am Tag, wenn es hart auf hart geht, sein wirst. Ich sage es in meinen Worten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und er sagt hier, dann wirst du nicht mehr hin und her geworfen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2,42, ein ganz zentraler Punkt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und den Gebeten. Sie bleiben in der Lehre der Apostel. In 2. Petrus 3, Vers 2 sagt die Bibel wiederum wegen Lehre der Apostel. Das ist eine Stelle, die habe ich so gut wie noch nie gehört, dass die jemand gepredigt hat. Da heißt es, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Damit sagt doch die Bibel, Apostelgeschichte 1, der Herr Jesus hat in der Zeit, als er hier auf der Erde war, den Aposteln genau gesagt, was sie aufschreiben sollen. Damit habe ich doch die perfekte Auslegung auch der Evangelien, der gesamten Bibel in den Lehrbriefen. Und jetzt sagt die Bibel, das ist die Lehre der Apostel, in dem muss ich drinbleiben. Und wenn ich da drüber rausgehe, dann kriege ich ein Problem. Wenn ich drinbleibe, dann ist alles wunderbar. Wisst ihr, und da gehört natürlich auch dazu, dass die Bibel ganz klar sagt, das ist alles eingebettet in Epheser 4, 11 bis 16, haben wir vorher schon einen Teil daraus gelesen, wo er sagt, das Haupt Jesus Christus im Himmel benutzt jeden einzelnen Gläubiger und dieses Paket, das er hat, von 1. Korinther 12, 18 bis 2. Korinther 10, 13, mit seiner Gnadegabe, mit seinem Maß des Glaubens und macht es als Haupt lebendig. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Meine ganze Wirksamkeit, dass ich fest im Geist, im Herrn dienen kann, hängt davon ab, dass ich dem Haupt zur Verfügung stehe. Ich muss mich laut Römer 12, 1 und 2 im Herrn Jesus auf den Altar legen und ihm wirklich wie ein Sklave zur Verfügung stehen, dass er das bei mir wirken kann. Dann passiert's. Mir nützt die ganze Erkenntnis nichts, wenn das nicht passiert. Und dann fängt er an, mich zu benutzen. Und dann bin ich fest im Geist und bin ein Werkzeug für den Herrn. Wenn alles so vorgehen würde, dann würde etwas geschehen. Dann würde man ganz viele Missionswerke schließen, ganz viele Gemeinden schließen, ganz viele Dinge, auch Bibelschule, ganz viele theologische Fakultäten. Das alles wäre nicht mehr nötig. Weil es würde im Geist geschehen. Wenn das aber die meisten nicht tun, brauchst du oft diese ganzen Hilfsmittel, weil es die Leute nicht tun. Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. den er streut, der die Verheißung gegeben hat. Er sagt, du musst dich jetzt festhalten an dieser Verheißung. Was sagt denn die Verheißung? Sie sagt, dass das, was in mir ist, dieses Paket, durch Glaube, vollständig wirksam wird. Und dass alle diese Dinge, die die Bibel beschreibt, dass ich zum Beispiel gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus, Epheser 1, Vers 3, Kolosser 2, 9 und 10, dass in ihm die Fülle der Gottheit lebhaftig ist und dass das alles wirksam wird in Christus, das geschieht alles, wenn man so vorgeht. Nämlich, wenn man wirklich, so wie es hier auch geschrieben steht, an dieser Hoffnung festhält und wirklich glaubt, dass Gott treu ist und nicht wankt. Das heißt, nicht im seelischen Bereich rumrührt. Und wenn ich das alles glaube, ich möchte das nicht theoretisch abhandeln, sondern praktisch. Zu mir kam im Laufe der Gemeindearbeit, wir sind jetzt in Albstadt, 31 Jahre alt, unsere Gemeinde. Da kamen immer wieder, interessanterweise, meistens die Schwestern. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie seelischer sind wie die Männer. Was aber nicht schlecht sein muss, weil sie haben ja von Gott her eine andere Aufgabe wie die Männer. Gell? Und viele Dinge, die die Schwestern tun können, können wir Männer nicht tun. Da fehlt uns was. Aber viele Dinge, die die Männer tun müssen, können die Schwestern nicht tun. Da fehlt ihnen auch was. Und sie kamen zu mir und haben gesagt, klar, Mann, warum predigen bei uns nicht mehr? Da waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Brüder, die gepredigt haben. Inzwischen sind wir 6. Dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, weil Gott niemand anzeigt. Epheser 4, 11 bis 16. Er muss es anzeigen. Er muss das Paket zeigen. Er löst es aus, doch nicht ich. Ich gehe doch nicht durch die Reihe und sage, du siehst schon aus wie ein Prediger. Zu meiner Tochter haben wir gesagt, mit 10 Jahren, sie sieht schon fromm aus. Das ist naiv. Der sagt, der sieht aus wie ein Prediger, der redet wie ein Prediger, jetzt können wir ihn predigen lassen. Sagt überhaupt nichts. Und die Frage ist, ob er von Gott berufen ist. Und wenn man diese Dinge so biblisch annimmt, dann hört das Menschliche auf. Und jetzt kommen wir zu Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass der Jesus durch den Heiligen Geist in mir wohnt und dass ich durch den Heiligen Geist Zugang habe ins innerste Heiligtum. Hebräer 10, 19, Folgeverse. Das ist der Garant meiner ganzen Hoffnung und auf dem basiert das Ganze. Er ist der Handelnde. Ich stelle mich nur ihm zur Verfügung und glaube, dass das, was geschrieben steht, er tun wird und dann passiert's. Und dann 1. Korinther 1, 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Das schreibt er an die chaotischen Korinther. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Entschuldigung, warum sind die noch so chaotisch? Laut der Bibelstelle haben die alles, absolut alles, weil sie nicht im Geist fest werden, weil sie nicht im Geist wandeln, weil sie nicht das vollkommene Opfer im Glauben annehmen. Das ist der ganze Grund. Sie haben alles, es nützt ihnen gar nichts, weil sie es nicht tun. Jetzt sagt er nämlich, Vers 8, der, das ist nämlich der Jesus, der das dann bei mir auslöst, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagt seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Was muss ich tun, dass ich nicht abfalle? Was muss ich tun, dass ich bis zum Schluss vollkommen klar bleibe und wirkliche, völlige Heilssicherheit habe? Ich muss einfach im Glauben bleiben, das ist alles. Man muss kindlich so vorgehen. So lernt es die Bibel durch und durch in jeder Bibelstelle. Jetzt sagt er dann in Philipper 4, 13, Philipper ist ganz wesentlich für den Gedankengang dieser ganzen Sache. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, er sagt, das, was der Jesus in mein Herz mitgebracht hat, als er Wohnung gemacht hat, dieses vollkommene Opfer, dieses Paket, wenn ich jetzt im kindlichen Glaube, im Geist wandle, dass ihm Herr Jesus durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, die Tür so aufmacht, dass er völlig wirken kann, ohne Hemmnis, dann kommt es zur vollen Wirksamkeit. Und jetzt erklärt er im 2. Timotheus 2, 1, und das ist die Lehre für seinen geistlichen Sohn, für den Timotheus, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das heißt, alle diese Tatsachen, die ich jetzt nur abrisshaft beschrieben habe, sind als Gnade, und Gnade heißt immer kostenlos, in mir. Das heißt, ich habe es umsonst, es ist da. Ich brauche es mir auch nicht verdienen. Wisst ihr, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt faste ich 2 Tage, dass Gott mit mir zufrieden ist, und dann wird es wirksam. Es wird nicht wirksam durch Fasten, es wird wirksam, wenn ich im Glaube zugreife. Es wird wirksam, wenn ich die richtige Herzensstellung einnehme. Und die richtige Herzensstellung einzunehmen, nennt die Bibel Buße, altdeutsches Wort. Das heißt nur, ich richte mein Gesinn auf Gott aus und hör auf mit meiner menschlichen Spielerei. Wisst ihr, und ich sage ja eins, wenn ich etwas erkannt habe im Laufe der Jahre, das hat mich schockiert. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Ich habe im Rahmen der Gläubigen, ich kenne sie von links aus und nach rechts aus, ich kenne fast alle Richtungen, ich habe fast mehr menschliche Manipulation und menschliche Machtbereiche, also menschliches Machtgehabe bei den Gläubigen gefunden wie auf der Bank. Hört sich brutal an, ist aber so. Ich bin hier auf schlimmere Machtstrukturen gestoßen. Johannes 1,16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen oder genommen. Beides kann man übersetzen. Das Wort heißt beides. Gnade um Gnade. Wisst ihr, das heißt zu Deutsch. Wenn ich morgens aufstehe, dann ist es entscheidend, dass ich anfange, mich dem Herr Jesus zu nähern. Durch sein Blut kann ich das. Ich nehme jetzt im Glauben an, dass er in mir wohnt. Ich nehme im Glauben an, dass das vollkommene Opfer da ist. Ich nehme an, dass alles da ist. Und jetzt entscheide ich mich innerlich, im Geist zu wandeln. Ich folge dir, wohin du mich führst. Dann legt man sich ihm auf den Altar. Wenn man die Haltung beibehält, kann man ruhig an sein Tagwerk gehen. Man braucht jetzt nicht dauernd frümmeln oder hier was machen. Man muss nur die innere Haltung behalten. Und dann gibt es genügend Schnittstellen, wo man dann entscheiden muss, der Herr Jesus oder ich, menschlich oder geistlich, ja oder nein, was ist es? Weil wenn ich hier sauber bin, dann werde ich im Geiste wandeln. Und dann kommt Epheser 2, 8 bis 10 zum Tragen. In mir ist ja dieses Paket, als ich zum Glauben kam. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist. Es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist alles kostenlos gegeben. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist alles da. Wisst ihr, ist alles drin. Ich muss nur noch wandeln. Das haben wir ja gesehen, das letzte Mal. Wandeln. Und jetzt kommt der Wandel im Geist, nämlich fest zu werden. Und jetzt sagt Paulus, in dem müsst ihr fest werden. Und je fester jemand wird, in dem zum Beispiel auch 1. Korinther 4, Vers 6 akzeptiert, dass er nicht übers Geschriebene rausgeht, sondern nur was hier geschrieben steht, dann wird er stark, dann wird er fest, dann wird er stabil. Und dann passiert genau das, was in unserem Text steht. Dann werde ich fest im Geist. Und dann kann der Paulus von weitem oder von nahem sehen, es funktioniert. Aber es gibt ein Problem. Hebräer 11, 34. Da erklärt er die Alten. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Es gibt Heere von Finsternismächten. Epheser 6, Abvers 12. Die uns angreifen. Wo greifen die uns an? In Gedanken vor allem. Das steht in 2. Korinther 10, Abvers 4. Sie greifen uns in Gedanken an und versuchen uns von diesem biblischen Wahrheitsbefund, von diesem vollkommenen Opfer, vom Herrn Jesus mit seinem vollkommenen Opfer, dass ich nämlich nur Jesus allein und sein Opfer brauche, abzulenken. Dass ich dann wieder mich menschlich gebe und abdrifte, links oder rechts. Und dann passiert etwas, dann werde ich die Finsternismächte nicht wegjagen können. Dann blöffen sie mich. Da kommt 2. Timotheus 2, 24, 25, kommt der Fallstrick des Teufels, dann gehe ich in die Falle. Das ist das Drama der Gläubigen. Du hast ganz viele Gläubige, die sind vollkommen erlöst und trotzdem gebunden. Du hast ganz viele Gläubige, die haben die Fülle in Christus und sind arm wie ein Kirchenmus. Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie nicht glauben. Können wir glauben? 2. Korinther 4, 13. Wir haben den Geist des Glaubens. Mit dem Heiligen Geist habe ich den Geist des Glaubens empfangen. Ich kann alles glauben, was hier geschrieben steht. Da braucht man keine Anstrengung, keinen Glaubenskurs, gar nichts. Man muss nur drauf gucken und sich draufstellen und glauben, dass es wirklich so ist. Und zwar als Realität, nicht für Wahrheiten, sondern wirklich Realität heißt tun. 1. Johannes 2, 14. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das sagt er zu den Gläubigen, die das Babystadium verlassen haben, die stark sind. Er sagt klipp und klar, das kommt, weil das Wort Gottes in euch ist. Ihr glaubt alles das, was hier geschrieben steht, nehmt es für euch an und darum könnt ihr überwinden, darum könnt ihr kontrollieren. Und das Musterbeispiel, wo man es alttestamentlich dann sehen kann, wie es geht, ist Römer 4,20. Da erklärt es wiederum Paulus, wie man das macht. Wie macht man das? Nämlich Abraham. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wisst ihr, indem er einfach glaubt, dass so ist. Wisst ihr, wie oft ist mir es passiert, dass Gläubige zu mir sagen, ja, ich weiß, es steht geschrieben, es ist so, aber es funktioniert nicht. Aber es ist doch nicht so. Ich bete nicht mehr, ich glaube nicht mehr, weil es nicht so ist. Gott hat mich enttäuscht, Gott hat mich fallen gelassen. Gott hat ich nicht zu seinem Wort gestanden. Stimmt nicht. Es ist immer das Gleiche. Es passiert immer, wenn ich nicht im Geiste wandle, wenn ich nicht in Christus bleibe, wenn ich nicht im Glauben das alles annehme, wenn ich die menschliche Denkweise reinlasse in mein Hirn, dann passiert es. Und wenn ich meiner unzähligen Sündenatur nachgebe, die ja lügehaft ist und manipulativ ist, ist einfach Fakt. Und nicht anerkenne, dass das, was der Herr gibt, nur passiert, wenn ich im Geiste wandle. Er sagt, im Geist musst du fest werden. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Lichte wandeln, das ist Präsens aktiv, Dauerzustand. Wie er im Lichte ist, so haben wir die Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wieder Präsens aktiv, Dauerzustand. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, damit sagt die Bibel doch ganz klar, wenn ich im Geiste wandle, im Lichte wandle, reinigt mich das Blut ununterbrochen. Und es reinigt mich und dich vor vielen Sünden, die du gar nicht merkst. Wenn dann die Sünde ins Bewusstsein kommt, dann bekennst du sie und dann reinigt dich das Blut wieder und so bleibst du in ihm. Wenn du jetzt in der Haltung, dass du vom Angesicht Jesu stehst und dauernd vor ihm das erwartest, was er tut, nämlich dich zu reinigen, dann erwartest, dass er sein Opfer in dir vollkommen aktiv macht, durch Glaube, du glaubst es, dass er es tut, dann passiert's und dann brichst du durch. Und dann passiert auch 2. Korinther 3,17, ich habe es vorher schon zitiert, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wisst ihr, und das ist heißes Eisen. Der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jetzt erklärt die Bibel, dass wir mit unverhülltem Angesicht, das heißt ohne Heuchelei, ehrlich vor Gott, die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Anschaut, was er getan hat. Die Kraft seiner Auferstehung, die Bibel auf das hin studiert. Und dann sagt er, dann entsteht ein Effekt wie im Spiegel. Da kommt eine Reflexion. Und dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild der Herrlichkeit. Dann kommt es bei uns zur Wirksamkeit. Und damit ist der ganz zentrale Punkt meiner stillen Zeit, meines geistlichen Lebens, dass ich vorm Angesicht Jesu bin und das, was die Bibel schreibt, als Realität einfach annehme und auslebe. Kann ich das? Problemlos. Aber jetzt kommt natürlich der nächste Punkt, bevor ich zur letzten Bibelstelle komme, und zwar, ich sage es einmal vorsichtig, es ist genauso wie in der Welt, es ist genauso wie im Sport, es ist genauso wie mit dem Muskel. Ich bin Skirennläufer gewesen. Und uns haben sie geplagt bis zum Zusammenbruch. Ein Trainer hat einmal zu uns einen Satz gesagt, den ich nie mehr vergessen habe. Er hat gesagt, diese Übung werden wir jetzt machen, so lange. Und er hat gesagt, nicht bis ihr denkt, ihr könnt nicht mehr. Er sagt, das ist viel zu wenig. Er sagt, wir werden die Übung so lange machen, bis ihr praktisch den Befehl gebt, der Muskel tut es und sie kann es nicht mehr. Und er hat gesagt, dann seid ihr an dem Punkt, wo ich euch haben will. Wisst ihr, und so ist in der Welt, im Sport, so ist, wenn man eine Sprache erlernt, so ist, wenn man sich Dinge aneignet, Faulheit kriegt nie was. Die Bibel sagt, der Faule ist wie die Tür in der Angel und es passiert gar nichts. Das heißt, der Deutsche muss halt geistlich dann auch beginnen, die Bibel auf das hin studieren. Wieso? Und viele Bibler haben, ich habe mir da ein schwarzes Leder reingemacht, Kunstleder, aber viele Bibler haben hier bewusst nichts, Papier, weiß. Da kann man reinschreiben mit einem Bleistift. Da kann man zum Beispiel alle diese Dinge schön langsam reinschreiben, damit man sie ja nicht vergisst. Wenn jetzt ein Gläubiger beginnt, wirklich diese Dinge in der Heiligen Schrift zu studieren, dann wird er, wenn er im Glaube zustimmt, zum Beispiel, wo die Bibel sagt, wenn Gott der Vater redet, dann will er, Matthäus 17, dass es so ist, sie seien nichts als Jesus allein, das will Gott. Dass der Jesus mein Ein und Alles ist. Dass sein vollkommenes Opfer vollkommen ausreicht. Dass ich erwarte, dass er das bei mir völlig wirksam macht, indem ich im Geiste wandle, in ihm bleibe, im Glaube zustimme und genau meine Philipperstelle mache, fest im Geist werde. Dann wird das alles geschehen. Aber es geschieht halt nur, ich muss das zuerst mal wissen, dazu muss ich die Bibel lesen. Und dazu muss ich meine Tradition nur in dem Punkt, wo sie von der Bibel abweicht, für Dreck achten. Wisst ihr, was habe ich alles Tradition mitgebracht, wo ich zum Glauben kam? Ich hatte einen alten Bruder, der mir geholfen hat, und der hat mich manchmal gefragt, was ist normal? Und dann war es meistens peinlich, weil ich konnte gar nicht sagen, was normal ist. Und dann muss man ja entscheiden, wer entscheidet, was normal ist? Deine geistlichen Lehrer, du selber oder die Schrift? Und so wird man langsam normalisiert. Jetzt sagt Paulus am Schluss etwas, mit dem ich dich auch schließe. Ich konnte es nur fragmentarisch abhandeln, weil das ist ein Riesengebiet. 2. Korinther 13, 9. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Wisst ihr, was Zurechtkommen heißt? Dass ein Mensch seine Schwachheit nicht mehr als das große Hindernis sieht, sondern dass er sagt, ich bin ein Glied am Leib Jesu. Ich habe dasselbe wie der Paulus. Ich habe ein Maß des Glaubens, ich habe einen Platz im Leib Christi, ich habe persönliche Gnade gehabt, ich habe ein Arbeitsgebiet, ich habe alle meine Werke seit grundlegender Welt für mich bereitet, ist alles da. Ich habe das gleiche wie der Paulus. Nur in dem Maß, wie es Gott mir geben wollte, in dem Fall im Gegensatz zum Paulus viel geringer, aber trotzdem perfekt. Jetzt muss ich nur im Glaube zustimmen, weil ich habe den Geist des Glaubens. Jetzt muss ich nur glauben, dass die Bibel das meint, dass ich im Geist fest werden soll und das einfach annehmen soll, ohne zu zweifeln. Und dann wird etwas passieren, laut Epheser 1, Vers 19. Dann wird nämlich etwas passieren, wir haben es vorher gelesen. Dann wird etwas ausgelöst, eine überwältigende Größe von Kraftwirkung. Frag doch mal die Gläubigen, die Frömmsten der Frommen, schlag die Bibelstelle auf und sag, erklär mir praktisch, wie diese überwältigende Größe der Kraftwirkung bei dir geht. Ich habe es noch nicht erlebt, wie geht es? Erklärst du mir. Ich kann euch jetzt schon beschreiben, wie die Gesichter aussehen werden. Versteht ihr? Das Problem ist, dass man diese Stelle einfach überliest. Man überliest diese Bibelstelle immer, ohne zu überlegen, was heißt es. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, wenn du durch Glaube dieses Erbe, das in dir drin ist, aktivierst, dann werden überwältigende Kraftwirkungen ausgelöst, die zu einer vollständigen Kontrolle führen, dass du vollständig kontrolliert bist. Ist das Perfektionismus? Wisst ihr, was das ist? Normal. Paulus beschreibt nur die Erlösung. Ich habe mal einen Bruder, der hat mir sehr geholfen, bis heute. Da hat ein Bruder genau das Gegenteil getan, hat einfach sich fleischlich gehen lassen, seelisch. Und dann hat der Bruder, das war ein Leiter vor der Gemeinde, hat nicht geschimpft, sondern der hat nur einen Satz gesagt, so halblaut vor sich hin, mir gegenüber, gell, wollte mich wohl prägen und hat nur gesagt, wo ist denn hier die Erlösung? Das habe ich nie mehr vergessen. Wo ist sie denn? Wisst ihr, wenn du das ganze Reich Gottes siehst, dann musst du reingucken und sagen, wo ist denn die Erlösung? Wo ist denn diese überwältigende Kraftwirkung? Wo ist denn Christus allein? Wo ist die Bibel allein? Wisst ihr, ich kann hunderte Konferenzen machen. Sola Scriptura, die Schrift allein, der Glaube allein, die Gnade allein. Und in Wirklichkeit stimmt es überhaupt nicht, wenn man nämlich dahinter schon sagt, und das ist ja klar, das beinhaltet auch das Westminster-Bekenntnis. Versteht ihr? Das beinhaltet auch unsere Satzung von der Gemeinde. Das beinhaltet auch die theologische Erkenntnis unseres Führers. Lauter so Zeugs. Statt zu sagen, sie haben nichts gesehen als Jesus allein. Nicht über die Schrift hinauszugehen. Die Schrift ist die Wahrheit, die Schrift allein. Der Geist des Glaubens, den ich habe, aktiviert das alles. Sobald ich wie ein kleines Kind beginne, dem Herrn Jesus zu folgen, wohin er geht, kommt das alles zur Wirksamkeit. Da muss eigentlich die Frage kommen, ist es so einfach? Ja, es ist so einfach. Wahr. Warum tun wir es nicht? Weil wir seelisch zu stark geprägt sind. Wir müssen lernen, im Geist zu wandeln und unsere seelischen Dinge zu opfern. Auch im Sinne von, dass ich nicht mehr stolz bin auf meine Intelligenz, nicht mehr stolz bin auf meine Schönheit, nicht mehr stolz bin auf meine, sagen wir, Belastbarkeit, nicht mehr stolz bin auf was ich weiß, alles, was jeder Mensch ja irgendwo hat, sondern dem ich einfach hingehe und sage, nicht ich, Christus. Im Geistlichen. Menschlich, im Beruf, da musst du deinen Mann stehen, da ist das alles okay und wunderbar. Aber im geistlichen Bereich gilt nur Jesus allein. Je mehr wir das lernen, je mehr kommen wir zu dem, was Paulus sagt. Und jetzt sagt er doch ganz einfach in unserem Text, mit dem ich die wirklich dann auch schließe, Philipper 1,27b, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre. Das heißt, es muss sichtbar sein, wenn man gegenwärtig ist. Und es muss als mein Ruf auch vorauseilen, dass ihr feststeht in einem Geist. So Gott will, werden wir das nächste Mal sehen, wie dann der Kampf geht. Aber er sagt, das Entscheidende ist, du musst feststehen in einem Geist, nämlich im Heiligen Geist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Herr ist der Geist, oder der Geist des Herrn ist Freiheit. Das heißt, sobald ich im Geist wandle, nicht mehr im Fleisch, passiert das alles. Dann bin ich fischt. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind fasziniert, wenn wir sehen, wie du es uns in der Heiligen Schrift so klar darlegst, wie du es die Apostel beschrieben hast, wie sie es aufschreiben sollen in diesen Lehrbriefen und wie es eigentlich so einfach ist und wir sind so kompliziert. Gib uns einfach Gnade zu verstehen, was es auf sich hat mit Geist, Seele und Leib, dass wir verstehen, der Unterschied zwischen einem menschlichen Leben, wo es auf diese Ausbildungsdinge, auf diese Fähigkeiten ankommt, dem Mann zu stehen, berufen, wo es dann im geistlichen Bereich nur auf dich ankommt, wo du allein unser Ein und Alles bist, wo du allein unsere Fähigkeit bist, wo du allein unsere Kraft bist, wo die Kraft deiner Verstehung vollständig ausreicht, um dieses Opfer, das in uns ist, vollständig zur Wirksamkeit zu bringen. Gib uns einfach Gnade, dass es geschehen möge. Du weißt, wo jeder von uns steht. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, aufzubrechen und dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Dass du das alles wirksam werden lassen kannst, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.